herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schlendern und Reisen. Das ist hier gerade ein kleines Experiment, denn meine Gitarrenkünste sind zugegebenerweise etwas begrenzt. Hält mich aber überhaupt nicht davon ab, hier ein Liedchen zum Besten zu geben, denn ich habe die Hoffnung, dass du errätst, wo es gleich hingeht. Moment. If you're going now wohin? To San Francisco. Yes, für uns geht's nach San Francisco. Boah, eine absolute Traumdestination. Macht mich irgendwie richtig glücklich und gut drauf, allein darüber nachzudenken und vor allem darüber zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Mein Intro habe ich jetzt hier gerade völlig verhauen. Eigentlich wollte ich dir noch sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ja, heute alles ein bisschen verkehrt herum und wilder, aber wenn das zu einer Stadt passt, dann zu San Francisco. Okay, was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen, wenn du das Wort San Francisco hörst? Ja, gut, du kannst jetzt nicht antworten, deswegen mache ich das mal. Also, ich denke zuerst irgendwie an die Golden Gate Bridge, die morgens auch immer noch so ein bisschen im Nebel liegt. An die wilden 68er, dieses Gefühl von Freiheit und Rauskommen. An große Musiklegenden auch, wie zum Beispiel Janis Joplin. Und irgendwie an so eine Mischung aus Altem, also diesem Hippie-Vibe, der, wie ich finde, auch immer noch total in der Stadt liegt. Und auf der anderen Seite dieses Gefühl, oh, irgendwie am Puls der Zeit zu sein. San Francisco ist ja das Zuhause von den größten Tech-Unternehmen der Welt. Einige haben ihre Headquarter auch noch mitten in der Stadt, andere so ein bisschen outgesourced im Silicon Valley. Das liegt so, ja, ich glaube so 40 Fahrminuten von San Francisco entfernt. Und diese Mischung, diese ganz besondere Atmosphäre, das ist für mich dieses San Francisco-Feeling. Und ich habe echt lange drüber nachgedacht, wie ich diese Folge am besten aufbauen soll, welchen Schwerpunkt es so geben soll. Also man könnte es ja total geschichtlich machen oder so ein bisschen über das San Francisco von heute erzählen. Ich meine, allein über die Musikgeschichte kannst du, glaube ich, 15 Folgen machen. So viel ist da passiert. Und weil ich mich gar nicht festlegen will, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, so ein San Francisco Allround-Blick zu zeichnen. Wenn du selber noch nicht da warst, hast du danach hoffentlich ein ganz gutes Feeling dafür, wie sich die Stadt anfühlt, wie es so ist, in San Francisco zu sein. Ja, also ich war insgesamt schon zweimal da, habe das noch richtig gut vor Augen und werde noch die ein oder andere Anekdote mit einbinden. Um uns hier mal alle in den richtigen Vibe zu bringen, starte ich jetzt einfach mal so ganz klassisch mit dem Wetter. Das ist nämlich durchaus speziell. San Francisco liegt zwar in Kalifornien, aber eben eher nördlich. Und dadurch ist das Wetter auch viel, viel rauer, als es das zum Beispiel im sonnigen San Diego oder in Los Angeles ist. Und ganz, ganz typisch dafür ist eben Wind und Nebel. Warum ist das so? Da musste ich jetzt ehrlicherweise einmal googeln. Und habe herausgefunden, dass es daran liegt, dass da so zwei unterschiedliche Luftsorten aufeinandertreffen. Also du hast einmal diese super heiße Luft aus dem Inland, aus der Sierra Nevada, die ist ja sehr trocken, die Region. Und weil San Francisco ja an der Pazifikküste liegt, trifft diese heiße, trockene Luft jetzt plötzlich auf diese eher feuchte und kühlere Küstenluft. Und dadurch entsteht eben dieser Nebel. Das Lustige ist, weil dieser Nebel so sehr zum Stadtbild dazugehört, haben die Menschen ihm sogar einen eigenen Namen gegeben, Karl. Also Karl the Fog, Karl der Nebel und jetzt kommt's, der hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal mit, ich habe eben nochmal geguckt, 276.000 Followern. Wow. So, und abschließend habe ich noch ein Zitat von Mark Twain gefunden. Der soll gesagt haben, der kälteste Winter, den ich je erlebt habe, war der Sommer in San Francisco. San Francisco oder auch San Fran, das sagen eher so die Cool Kids, nein, das sagt eigentlich jeder, der da lebt, liegt in der sogenannten Bay Area. Und weil die Stadt quasi am Ende von so einer Art Landzunge liegt, hast du wirklich auch von drei Seiten Wasser. Außerdem ist San Francisco super hügelig. Kein Wunder, denn damals haben sie sich gedacht, Mensch, bauen wir doch einfach mal eine Stadt auf 40 Hügeln. Und das ist echt krass, weil du halt immer wieder diese unglaublich steilen Straßen hast, die klar, wenn du zu Fuß unterwegs bist, bergauf ein bisschen mühsam sind. Aber wenn du dich da mal umdrehst und quasi bergab blickst, kriegst du auf jeden Fall die Belohnung. Du hast nämlich teilweise einen kilometerweiten Blick einmal quer durch die Stadt und das ist echt beeindruckend. Außerdem, finde ich, hat man in San Francisco nur ganz selten dieses Gefühl, wirklich in einer Großstadt, einer Metropole zu sein. Klar, gibt es auch, also gerade in Downtown, im Financial District hast du auch einige Hochhäuser. Aber insgesamt fühlt es sich doch irgendwie kleinstädtisch an. Zum einen, weil es irgendwie auch relativ flach bebaut ist. Zum anderen, weil San Francisco auch einfach nicht groß ist. Ich habe da eine Zahl gefunden. Man sagt so, wenn man jetzt diese Umlandregion mal wegnimmt und wirklich nur diesen Stadtkern nimmt, dann ist San Francisco 121,4 Quadratkilometer groß. Das sagt jetzt noch nicht so viel, aber es gibt eine Stadt in Deutschland, die ist genauso groß und das ist Kiel. Und ich finde, das hilft total, um sich irgendwie so eine Größe vorstellen zu können. Ja, und passend zu dieser kleinen Größe der Stadt auch direkt ein Tipp. Ich finde, mit die schönste Beschäftigung in San Francisco ist es, einfach nur spazieren zu gehen und Häuser zu gucken. Also spazieren gehen ist ja für eine amerikanische Stadt sehr, sehr untypisch, weil klassischerweise fährst du da überall mit dem Auto hin. Hier geht das aber eben sehr gut und das macht so einen Spaß, weil diese Architektur so großartig ist. Es ist so einzigartig, also ich glaube, es ist meine Lieblingsarchitektur von allen Städten, die ich je gesehen habe, weil du überall diese bunten viktorianischen Häuser hast. Die wurden damals gebaut, so ab den 1850er Jahren, gibt's aber bis heute. Das heißt, diese Häuser sind sehr, sehr alt und dominieren auch wirklich komplett das Stadtbild. Ich kann es ja mal so ein bisschen beschreiben. Also typischerweise haben die sehr verzierte Holzfassaden. Also allgemein sind die aus Holz. Du hast Erker, kleine Balkone, Bögen, Türmchen, Holzschnitzereien. Und das Schöne ist, jedes Haus sieht irgendwie anders aus, weil all diese Elemente so ganz individuell kombiniert wurden. Und diese Häuser sind super farbenfroh. Also es gibt Wohngegenden oder einzelne Straßen, da hat wirklich jedes Haus eine andere Farbe. Von gelb, blau, grün, rot, lila habe ich gesehen. Einige Häuser haben auch jede Farbe, die du dir vorstellen kannst, also komplett bunt. Da merkst du noch so ein bisschen diesen Hippie-Vibe. Und ich habe gelesen, dass die wohl früher $800 gekostet haben, so ein Standardpreis. Und heute kriegst du wohl kaum noch eins unter 1 Million. Und das, obwohl die teilweise auch schon so ein bisschen abgerockt aussehen. Kommt so ein bisschen auf die Wohngegend an. Einige sind natürlich sehr gut erhalten und restauriert. Bei anderen hast du aber das Gefühl, die Tür knatscht, die Treppe ist irgendwie auch nur noch halb vor der Tür. Wenn du durch die Fenster guckst, denkst du, Mensch, da könnte eine WG drin wohnen. Irgendwie alles so ein bisschen chaotischer, wie das auch in unseren WGs früher war. Du hast Fahnen vor der Tür, manchmal auch mit politischen Botschaften. Und irgendwie kommt da dieser alte 68er-Vibe nochmal ganz gut rüber transportiert eben über die Häuser. Die bekanntesten viktorianischen Häuser, die natürlich sehr gut erhalten sind, sind die sogenannten Painted Ladies. Das ist eine Reihe von 6 alten Häusern, die liegen direkt nebeneinander und gegenüber von einem Park, der heißt Alamo Square. Und das Besondere ist, wenn du in diesem Park sitzt oder stehst und dann auf die Häuser guckst, siehst du im Hintergrund dieses absolut moderne Hochhaus San Francisco, dieser Financial District, den ich eben schon beschrieben habe. Und das ist eben super krass. Du hast auf der einen Seite irgendwie diese 1850er vor Augen und dahinter dann die totale Moderne. Also eigentlich genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe, was für mich San Francisco ist, dieses super alte und dieses super neue zusammen. Und ja, das ist schon ein ziemlicher Touri-Hotspot, würde ich sagen, der sich aber überhaupt nicht wie so einer anfühlt. Denn in diesem Park hast du Einheimische, die Bücher lesen, die gerade ihre Mittagspause machen. Also da trifft sich gefühlt so jeder und eben auch einige Touristen, aber das fällt dann gar nicht so auf. Wir haben es damals so gemacht, dass wir das als unsere letzte Station eines längeren Stadtspaziergangs gewählt haben. Auch eher so ein bisschen unfreiwillig. Wir sind da dann so durch Zufall dran vorbeigekommen und haben gesagt, das ist so schön hier. Lass uns doch mal irgendwie einen Supermarkt suchen, ein paar Snacks kaufen. Und da haben wir dann irgendwie unser Abendessen gehabt. Als nächstes würde ich gerne einmal über die Unterkunft sprechen, die ich bei meinem zweiten San Francisco-Besuch hatte. Die ist nämlich so speziell und definitiv auch eine der verrücktesten Unterkünfte, die ich jemals in einer Stadt hatte. Aber wenn, dann ist das in San Francisco möglich. Wir waren nämlich, also mein Freund Gregor und ich, im San Francisco Zen Center untergekommen. Und der Name lässt es schon vermuten, es war tatsächlich ein buddhistisches Kloster. Also selbst nannten die sich buddhistisches Zentrum. Und ich habe gerade nochmal auf der Website geguckt, da steht, ich zitiere, besteht aus 3 Tempeln und ist ein Zentrum der Reflexion und Verbindung. Und ja, es war tatsächlich ein aktiv genutztes Kloster, das sich eben unter anderem auch darüber finanziert, eine kleine Anzahl an Gästen zu beherbergen. Und das waren eben in diesem Fall wir. Ich glaube, neben uns waren noch 2 oder 3 andere Gästezimmer da. Das war es aber. Der Rest war wirklich Kloster. Und ich weiß noch, als wir das damals gebucht haben, haben wir, glaube ich, gar nicht so richtig drauf geachtet, wo wir da unterkommen. Uns war es vor allem wichtig, dass es ein ganz spezieller Stadtteil war und haben uns irgendwie was rausgesucht, also Zimmer, das sah ganz nett aus. Und dann haben wir nochmal recherchiert und irgendwie festgestellt, what? Wir übernachten einfach in einem Kloster. Aber hey, wir versuchen das einfach mal. Ist vielleicht auch ganz, ganz interessant. Ja, und das wurde es dann tatsächlich auch. Also dieser Ort liegt wirklich mitten in der Stadt, mitten in San Francisco. Ist von außen auch einfach nur so ein schlichtes Backsteingebäude. Also du würdest im Traum nicht darauf kommen, dass das da ein buddhistisches Kloster ist. Und dann sind wir da angekommen und haben geklingelt. Und dann wurde uns aufgemacht. Und zwar von einem Mönch. Der hatte auch schon so einen Mönchsgewand an und ein Schild um den Hals. Und da stand drauf, bitte sprecht mich nicht an, ich schweige aktuell. Der war nämlich gerade in einer mehrtägigen Schweigephase. Dieses Kloster war nämlich auch total dafür bekannt, dass man da zum Schweigen hinkommt. Und als erstes hat er uns erstmal rumgeführt, natürlich ohne ein Wort mit uns zu sprechen. Das war ein bisschen verrückt, aber gut, hat auch irgendwie funktioniert. Und ein Großteil der Menschen, die mit uns da waren, waren wirklich aus religiösen Zwecken da. Du kannst da nämlich jeden Tag an Meditationen teilnehmen, hast dementsprechend auch eben große Räume, wo irgendwie einfach nur so Sitzkissen rumliegen. Es gibt buddhistische Lesungen, Rituale. Es gibt einen ganz tollen Innenhof. Ich habe noch vor Augen, dass da irgendwie alles blühte, was blühen kann. So schöne große Sonnenblumen zum Beispiel. Ja, viele Meditations- und Gruppenräume und auf der zweiten Etage dann war unser kleines Zimmer total nett zurechtgemacht, also gar nicht besonders oder so, aber irgendwie trotzdem, irgendwie hat es so einen herzlichen Touch. Wir hatten einen kleinen Balkon, da konnten wir in den Innenhof reingucken, also wirklich ganz wunderbar. Und weil wir durch den Flug irgendwie total müde waren, sind wir abends wie ein Stein ins Bett gefallen. Naja, und dann kam das Jetlag, um 4 Uhr morgens waren wir hellwach. Und ich hatte in Erinnerung, wir haben nämlich abends noch mit einem Mönch gesprochen, der nicht schweigen musste. Und der hat uns gesagt, es gäbe wohl eine Dachterrasse. So, und dann dachten wir, ey komm, wenn wir schon so früh wach sind, dann lass uns doch mal die Dachterrasse suchen. Und dann sind wir wirklich so im Halbdunkeln ganz leise durch dieses noch komplett schlafende Kloster getappt, sind dann so eine ganz steile Treppe hoch und auf einmal, bams, lag sie vor uns, die coolste Dachterrasse, die du dir vorstellen kannst. Und zeitlich war es genau dieser Moment, in dem man weiß, dass in wenigen Minuten so die Sonne über den Horizont geht. Das heißt, alles war in so einem ganz leicht goldenen Glanz gehüllt. Also ich habe es irgendwie total magisch in Erinnerung. Und diese Terrasse an sich war irgendwie schon so verrückt. Das war jetzt alles gar nicht so auf schön gemacht oder auf schick, sondern du hattest so einen verwitterten Holzboden. Du hattest überall diese auch schon leicht verwitterten tibetanischen Gebetsflaggen. Die hängt man ja auch wirklich so lange auf, bis sie in Luft sich aufgelöst haben. Aus religiösen Zwecken. Du hattest immer mal wieder eine Sitzmöglichkeit, Bänke, von wo aus du einen Blick über die ganze Stadt hattest. Also es hatte sowas leicht Spirituelles. Und dann waren wir da irgendwie ein paar Minuten, haben uns so ein bisschen akklimatisiert. Ja, und auf einmal ging die Sonne auf in einer Stadt, die aber eigentlich noch so ein kleines bisschen im Nebel liegt. Der Nebel ging dann aber auch irgendwann und die Sonnenstrahlen hatten schon richtig so ein bisschen Wärme. Oh, und das war einfach so ein schöner Moment und irgendwie so das perfekte Herzlich willkommen in San Francisco. Ja, schöner hätten wir es uns irgendwie nicht vorstellen können. Wir haben dann natürlich auch nochmal eingeplant, Mensch, das ist so ein toller Ort, lass uns doch auch nochmal ein kleines Abendpicknick hier auf der Terrasse machen, gucken wir uns den Sonnenuntergang an. Und das war auch alles super schön. Aber nichts, finde ich, kommt an diesen allerersten Moment an, an diesen ersten Wow-Moment, den man ja so auch gar nicht geplant hat. Und ich finde das auch so typisch beim Reisen. Also die tollsten Momente, die passieren einfach. Die lassen sich nicht planen und die lassen sich vor allem auch mit einem wunderschönen Abendessen nicht nochmal genauso wiederholen. Hier geht's jetzt weiter mit einem kleinen SFFF, einem San Francisco Fun Fact. Okay, große Rampe, aber der Fact ist ganz cool. Wusstest du, dass hier in San Francisco der Glückskeks erfunden wurde? Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Erfunden wurde das Ganze von einem japanischen Einwanderer namens Makoto Hagiwara. Anschließend kam dann noch ein anderer Mann dazu namens Edward Louis. Der hat so 1964 ebenfalls in San Francisco die erste Glückskeks-Faltmaschine entwickelt, wodurch die Kekse dann überhaupt erst in Massenproduktion gehen konnten. Und erst in den 80er Jahren, also viel später, sind die Kekse dann überhaupt nach China gekommen, wo die bis dato auch noch kein Mensch kannte. Krasse Geschichte, oder? Wir machen trotzdem weiter. So, So, jetzt wird's aber mal höchste Zeit hier, dass wir über die Golden Gate Bridge sprechen. Bridge. Ja, Englisch ist das nicht das Einfachste. Diese große rote Hängebrücke, das Wahrzeichen der Stadt und für ganz viele Menschen eben so ein richtiger Once-in-a-Lifetime-Spot, den man einfach mal erlebt haben möchte. 1995 wurde die Brücke sogar zu einem modernen Weltwunder erklärt. Also sie fasziniert Menschen auf die unterschiedlichste Weise. Aber es ist jetzt eben nicht nur diese wunderschöne Sehenswürdigkeit, sondern auch ein extrem wichtiges Ding für die ganze Infrastruktur in der Region. Die Brücke besteht nämlich aus 6 Autospuren, also das sind autobahnähnliche Verhältnisse. Und das Spannende ist, je nach Verkehrslage werden die unterschiedlich eingeteilt. Also wenn morgens Rush-Hour ist und alle Menschen in die Stadt reinfahren, dann hat man statt einwärts 4 Spuren und statt auswärts nur 2. Und wenn sich das dann abends umdreht und alle aus der Stadt rausfahren, ändert man dieses Spurenverhältnis wieder. Und man sagt, diese Brücke ist deswegen so wichtig, weil sie sich so gut wie nicht umfahren lässt. Und wenn, dann nur mit extrem viel Zeitaufwand. Sie verbindet ja San Francisco mit dem nördlichen Umland und ist wirklich weit und breit der einzige Straßenweg, der in dieser Region über das Wasser führt. Man sagt, sie war wohl auch insgesamt nur wenige Male überhaupt komplett gesperrt. Ich habe jetzt in einem Artikel gefunden, angeblich nur 3 Mal. Dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Ja, und dann mussten die 120.000 Autos, die da jeden Tag drüber fahren, mit einer Fähre überschifft werden. Also stellt euch das mal vor, was muss das für ein Straßenchaos gewesen sein? Normalerweise rauschen da minütlich hunderte Autos drüber und dann hast du so eine super langsame Fähre, wo auch nicht viele Autos draufpassen. Muss das absolute Chaos gewesen sein. Bevor ich das erste Mal da war, muss ich gestehen, hatte ich so ein sehr romantisches Bild von dieser Brücke vor Augen. Die liegt da so in dieser Bucht und dann kommt der Nebel und ach, ein tolles Postkartenmotiv. Na und dann bin ich das allererste Mal zu Fuß drüber gelaufen. Damals zusammen mit meinem Vater und ich erinnere mich noch, es war ohrenbetäubend laut. Wir mussten uns richtig anschreien, als wir uns unterhalten haben. Eben wie an einer 6-spurigen Autobahn. Und heute sehe ich die Brücke, glaube ich, durchaus realistischer, weil ich auch verstanden habe, das ist einfach ein ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Übrigens, weil die Golden Gate Bridge eine Hängebrücke ist, ist sie auch extrem flexibel. Das heißt, bei starkem Wind kann sie bis zu 8 Meter hin und her schwingen und bei voller Belastung wird sie bis zu 5 Meter nach unten gedrückt. Alles Sachen, über die ich gar nicht weiter nachdenken möchte. Deswegen lass uns doch lieber nochmal auf die Farbe gucken. Die Farbe mit dem tollen Namen International Orange. Das ist dieser Rotton. Übrigens die einzige Brücke weltweit, die in diesem Ton gestrichen ist. Und um ein Haar wäre es ganz anders gekommen. Über die ganze Farbwahl wurde von vornherein nämlich ordentlich gestritten. Jeder hatte irgendwie eine andere Vorstellung. Der Konstrukteur Joseph B. Strauss zum Beispiel wollte, dass die Brücke in einem Grauton gestrichen wird. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dann gab es auch noch die Marine, die wollte, dass ein gut sichtbares Schwarz-Gelb benutzt wird. Klar, das sieht man für den Schiffsverkehr natürlich deutlich besser. Durchgesetzt hat sich am Ende aber der Architekt Irving Foster Morrow. Der hat gesagt, nee, Leute, lass uns mal ein bisschen praktischer denken. Lass uns doch diesen Rotton nehmen, der ist nämlich gleichzeitig noch rostabweisend. Das heißt, dieser ganze Anstrich ist nichts anderes als Rostschutzfarbe, was total sinnvoll ist, weil eben so häufig schlechtes Wetter herrscht. Du hast ja den Nebel, den Wind, diese salzige Luft und da ist es eben super sinnvoll, auch an den Rost zu denken. Mittlerweile wird diese Farbe übrigens auch nur noch ausschließlich für den Anstrich der Golden Gate Bridge produziert. Und es gibt ein Team, bestehend aus mehreren Personen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als rostige Stellen zu überpinseln. Die hören auf der einen Seite auf und müssen an der anderen schon wieder anfangen, so ungefähr. Und das Ganze muss natürlich auch finanziert werden, das ist teuer. Und deswegen gibt es statt einwärts eine Mautgebühr für Autos. Also zu Fuß und mit dem Fahrrad kommst du so darüber. Und wenn du in die andere Richtung fährst, musst du auch nichts bezahlen. Das nächste Thema liebe ich sehr. Es geht um die 68er-Bewegung. Denn San Francisco und ganz besonders der Stadtteil Haight-Ashbury war ja in den 60er Jahren irgendwie sowas wie das Mekka der Flower-Power-Bewegung. Der Summer of Love, Hippies, junge Menschen, die was verändern wollten, die in Kommunen lebten, die Marihuana geraucht haben, LSD eingeworfen haben, Rockkonzerte gefeiert haben, freie Liebe lebten und einfach, ja, Menschen, die friedlich etwas verändern wollten in der Gesellschaft. Klar, das Bild, was ich jetzt aufgezeichnet habe, ist natürlich auch so ein bisschen klischeebehaftet und da war auch nicht alles toll und die hatten ihre Konflikte und Drogen waren auch wirklich ein Problem zu der Zeit. Das darf man natürlich auch alles nicht vergessen. Aber trotzdem war es ja eine total wichtige Zeit, die ja die ganze Gesellschaft irgendwie geprägt hat. Altes wurde aufgebrochen, neue Gedanken wurden mal zugelassen, Frieden und Weltoffenheit wurde gefeiert. Ja, und irgendwie finde ich es ultra faszinierend und ich wünschte, ich könnte mal irgendwie so für 2-3 Tage mich in der Zeit zurückbeamen und das irgendwie mal so miterleben. Naja, geht halt nicht, aber was geht, ist nach San Francisco zu fahren und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht so ein bisschen von diesem alten Vibe mitzubekommen. Und wenn man dann vorher ins Internet geht, dann rät dir jeder mal in den Stadtteil Haight-Ashbury zu fahren. Das war damals so ein bisschen das Epizentrum und da sollte es angeblich auch heute noch so ein bisschen diesen Hippie-Vibe geben. Also hingefahren und mir ein eigenes Bild gemacht. Ich habe folgendes Fazit. Also ich muss sagen, dieses ganze Viertel ist sich seiner Anziehungskraft und dieser Faszination für die 68er-Bewegung schon sehr bewusst. Heißt, du machst durchaus so eine kleine Zeitreise in die 68er, aber eher so ein bisschen à la Museumsmeile. Also es ist eine verrückte Mischung. Du hast auf der einen Seite Souvenirläden, einige auch, die dann so Schlüsselanhänger mit Peace-Zeichen und so verkaufen. Du hast, was ich richtig in Erinnerung habe, super viele großformatige Wandbilder, alles auch irgendwie so im Hippie-Style. Ich erinnere mich noch an einen jungen Mann mit langen Haaren, der so ein Band um den Kopf hat, auf der einen Seite Peace mit den Fingern zeigt, auf der anderen Seite ein Joint hält. Also da haben sie wirklich alles reingepackt. Ja, du hast viele hippe Boutiquen, du hast aber auch Secondhand-Läden. Und wenn du so ein bisschen die Augen aufhältst, dann entdeckst du wirklich noch so ein paar Relikte aus der Vergangenheit. Wir haben in einen kleinen Laden geguckt, der sah von außen ganz unscheinbar aus. Und da drinnen war wirklich der verrückteste Bücherladen, den ich je gesehen habe. Die Bücher hoch bis zur Decke gestapelt. Alles auch eher so ältere Bücher, aber mit Sicherheit handverlesen. In meiner Vorstellung ist alles so ein bisschen Sepia, der Staub liegt in der Luft, aber irgendwie eine spannende Atmosphäre. Das eigentliche Highlight war aber dieser Mann, der die Bücher verkauft hat. Der stand, glaube ich, seit 60 Jahren genau an dieser Stelle. Also stellt euch einen etwas älteren Herrn vor mit langen Locken, der ganz vertieft in irgendeine Lektüre ist, so ein bisschen alternative Kleidung trägt und einen Schnurrbart hat. Ja, und da hatte man wirklich das Gefühl, hier haben wir jetzt nochmal so einen originalen Hippie vor Augen bekommen. Also, wirklich alternativ, mit einigen Ausnahmen wie dieser Buchladen, ist das Viertel jetzt heute wirklich nicht mehr, weil dazu hast du zu viele auch moderne Geschäfte dort. Aber es gibt sich, finde ich, sehr viel Mühe, diesen alten Flair doch noch so ein bisschen am Leben zu erhalten. Etwas echter und damit aber auch etwas abgerockter wird es, wenn du von der Haupteinkaufsstraße runtergehst, einfach mal so ein bisschen in die Wohngegenden. Da hatten wir das Gefühl, kommt man diesem alten 68er-Feeling noch mal ein kleines Stückchen näher. Also da sind viele Häuser eben noch nicht saniert, einiges sogar ein bisschen runtergekommen und mit viel Fantasie kann man sich vorstellen, ach Mensch, da ist doch bestimmt immer noch eine Kommune drin. Also insgesamt auf jeden Fall ein Viertel, durch das man sich super mal so Nachmittag treiben lassen kann. Ach, und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Allgemein, jetzt mal ganz unabhängig auch von diesem Viertel, feiert San Francisco diese ganze Hippie-Bewegung schon wirklich sehr. Und eine Sache, die dir da wirklich immer wieder über den Weg fährt, sind diese alten VW-Bullis. Also meistens sind es, glaube ich, T2s, also die der zweiten Generation. Ab und zu siehst du aber auch noch ein T1, also die ganz, ganz alten. Und die sind dann in den buntesten Farben lackiert und angestrichen. Und es gibt viele Anbieter, die das eben ermöglichen, eine Stadtrundfahrt in so einem Bulli zu machen. Und wo ich gerade so drüber rede, es erinnert mich total an Berlin. Also ich wohne ja in Berlin und hier sieht man total oft so alte Trabis in der Stadt rumfahren. Die haben dann irgendwie noch so ein kleines Schildchen, du kannst mich mieten für eine Stadtrundfahrt. Und manchmal auch irgendwie so 15 Trabis hintereinander weg. Das stinkt, das ist laut, aber irgendwie scheinen die Leute einen Heidenspaß daran zu haben. Allgemein auch Städte in so alten Autos zu erkunden. Why not? Ganz kurz und vor allem schnell ein Einschub in eigener Sache. Mein Podcast ist ja immer noch super neu und deswegen bin ich sowas von auf eure Bewertungen angewiesen. Bei Spotify, bei Apple Podcast und so weiter. Also für den Fall, dass dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ja, und falls nicht, genauso okay. Also wir machen schnell mit der Folge weiter. Ja, wir waren ja gerade schon bei Verkehrsmitteln und deswegen möchte ich jetzt noch einmal mit dir über das Cable Car reden. Das ist eine Art Wahrzeichen der Stadt, das aber immer noch aktiv genutzt wird. Das ist nämlich eine auf Kabeln gezogene alte Straßenbahn und die klingt so. Ja, und früher war dieses Cable Car wirklich so das Hauptverkehrsmittel der Stadt. Heute gibt es nur noch 3 Linien und ich glaube, die werden überwiegend auch wirklich nur noch von Touristen genutzt. Ein Ticket kostet, habe ich nachgeguckt, aktuell $8. Kinder unter 4 Jahren sind frei und die Bahnen kommen im 10-Minuten-Takt. Und ja, es ist auch wirklich sehr touristisch, aber auch irgendwie nett. Also wenn man das macht, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie sich Public Transportation früher angefühlt hat. Und es ist schon cool, weil dieses Cable Car zieht dich quasi über alle Hügel der Stadt und du fährst rauf und runter und hast zum Teil auch wirklich schöne Aussichten. Aber gut, ein bisschen Wartezeit solltest du mitbringen. Ich weiß noch, als wir das damals machen wollten, mussten wir, glaube ich, 3 Bahnen abwarten, also 30 Minuten, bis wir dann endlich reingekommen sind. Aber im Urlaub ist die Zeit ja meistens da. Ja, mit der nächsten Aussage könnte ich ein bisschen anecken, ist mir aber egal. Fisherman's Wharf, das alte Hafenviertel, hat mir gar nicht gefallen. So, jetzt ist es raus. Ist natürlich nur meine Meinung, ne? Kannst du völlig anders sehen. Ich war insgesamt 2-mal da und hatte schon den Eindruck, dass das früher bestimmt mal so ein richtig süßes kleines Hafenviertel war. Heute aber wirklich nur noch aus Souvenirshops, Bars und Fischbuden besteht. Da gibt's auch noch ein paar Seelöwen, die sind ganz cool. Also wenn du Tierfan bist, dann gefällt's dir da vielleicht trotzdem. Naja, ich war jetzt allerdings 2-mal da, einmal tagsüber. Da fand ich es zum einen super voll. Also es war wirklich wie in so einem Vergnügungspark oder wie auf einer Kirmes. Ich glaube, ein paar Karussells gab's da auch. Und wie ich finde, alles komplett nur auf Touris ausgelegt. Und dann habe ich dem Ganzen bei Nacht nochmal eine zweite Chance gegeben. Irgendwie sollte es ein schöner Abendspaziergang werden. Und dann sind wir da auch am Wasser hergegangen. Und auf einmal, wirklich, waren wir inmitten einer riesen Partymeile. Fast schon so ein bisschen Ballermann-Vibes. Und es war super laut und nee, nein, wirklich kein drittes Mal. Aber hey, vielleicht habe ich die coole Ecke der Fisherman's Wharf auch einfach noch nicht entdeckt. Also wenn du das anders siehst oder andere Erfahrungen gemacht hast, schreib mir bei Instagram. Ich bin durchaus bereit, auch dazu zu lernen. Mit so einem absoluten Lowlight da an dieser Fisherman's Wharf kann ich dich jetzt natürlich nicht verabschieden. Deswegen zum Schluss noch was Tolles. San Francisco ist nämlich absoluter Vorreiter in der Zero-Waste-Bewegung. Also es geht darum, müllfrei zu sein. Und 2009 hatte die Stadtverwaltung auch ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und zwar bis 2020 die erste Zero-Waste-Stadt der Welt zu werden. Also übersetzt die erste müllfreie Stadt der Welt. Und das Ziel war eben, so gut wie gar keinen Abfall mehr zu erzeugen und on top die Recyclingquote nach oben zu treiben. Dafür sollte zum einen die Restemülltonne komplett abgeschafft werden und es sollte komplett auf Müllverbrennung verzichtet werden. Zum einen natürlich aus ökologischen Gründen, aber auch, weil sie wohl herausgefunden haben, dass Recycling 10-mal mehr Arbeitsplätze schafft, als das eine Müllverbrennungsanlage tut. Irgendwie so total im Sinne der Menschen gedacht. Na gut, dieses Vorhaben war jetzt 2009 und ich habe jetzt mehrfach gelesen, so zu 100% haben sie das Ziel wohl nicht erfüllt, aber auf einem Megaweg sind sie trotzdem. Ich habe unterschiedliche Zahlen gesehen, einige sprechen von 80, andere sogar von 90% des Mülls, der mittlerweile recycelt wird. 10 oder 20% landen immer noch auf einer Mülldeponie. Nichtsdestotrotz ist das ein Mega-Fortschritt, sodass 80% der alten Mülldeponien mittlerweile bereits abgeschafft werden konnten. Ach, es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel, wie viel Spaß es macht, auch mal einen Nachmittag über den Campus der renommierten Berkeley University zu laufen. Haben wir auch gemacht. Aber ich habe mir überlegt, da mache ich einfach nochmal eine eigene Folge raus. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuhören bis hierhin. Und wenn du magst, dann besuch mich doch gerne auch mal auf meiner Instagram-Seite von Schlendern und Reisen. Da poste ich nämlich immer noch so ein paar Zusatzinfos zu den Folgen. So, ich sage jetzt erstmal, machet gut. Und hoffentlich bis nächsten Mittwoch. Tschüss!